Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir ein echtes Kernthema auf der Agenda, nämlich Kommunikation in IT-Projekten. Mein Name ist Alexander Weichselberger, kurz Weixi, und ich melde mich heute direkt nach dem Allerheiligenwochenende aus dem Sequis Office in Wien. Für dieses wichtige Thema habe ich einen Experten zugeschaltet, meinen Kollegen Martin Brandhuber. Martin ist Testmanager und Business Analyst bei uns im Haus und hat sich in den letzten Jahren intensivst mit Projektkommunikation auseinandergesetzt. Er hat aus meiner Sicht aus dieser reinen Pflicht tatsächlich eine echte Kür gemacht. Deshalb freut mich sehr, dass wir heute über das Thema reden. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, lieber Martin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wo erwischen wir dich denn gerade?
Hallo Weixi und hallo an alle Zuhörer. Ich bin gerade zurückgekommen von einem Kunden, wo ich die letzten 5,5 Jahre als technische Test- und Quality Assurance beschäftigt war und bin jetzt in einem neuen Projekt beim neuen Kunden, wo ich im Testmanagement eingesetzt werde. Das ist natürlich eine Herausforderung, dass eine Umgebung mit bereits etablierten und gewachsenen Prozessen ist, speziell Knowledge Management betrifft.
Martin, ich habe dich ja gerade als jemand vorgestellt, der dieses Thema Kommunikation ihm aus der Pflicht die Kür gemacht hat. Da würde ich jetzt aber mal vielleicht dort anfangen, dass ich sage, es impliziert ja eigentlich, dass Kommunikation in der IT oft erstmals nur als lästige Pflicht gesehen wird. Warum ist das deiner Meinung nach so? Warum tun wir uns auch in technischen Projekten oft so schwer mit dem Reden und darüber hinaus? Was hat dich bewegt, Kommunikation und Knowledge Management genauer unter die Lupe zu nehmen?
Ich denke, es ist ein gewachsenes Problem. Es kommt natürlich auch viel auf die Unternehmenskultur an, wie die historisch gewachsen ist. Weil, also was hat mich dazu bewegt, das genauer jetzt unter die Lupe zu nehmen? Ich hatte ja natürlich auch eine Zeit vor der Sequis und ich habe dort sehr viele Unternehmen kennengelernt, wo die Grundeinstellung war, wir müssen das nicht aufzeichnen, das weiß doch eh jeder. Oder wir müssen das nicht erklären. Oder wir machen keine Fehler. Wieso sollten wir über Fehler reden? Weil das kann ja nicht passieren. Oder never change a running system. Ein Beispiel. Wir hatten in einem Unternehmen hatten wir die Wissensaufzeichnung auf einer Papierliste. Diese Papierliste hat aus einem Ausdruck bestanden. Das heißt, es gab eine Access-Datenbank, wo diese Liste reingeschrieben wurde. Das wurde dann ausgedruckt und wurde händisch bearbeitet. Das heißt, die Abteilungsleiterin hatte diese Liste bei sich liegen, hat alles, was sich ändert, händisch dort eingetragen. Es wurde dann eingearbeitet und dann wieder neu ausgedruckt. Also absolutes No-Go, was meiner Meinung nach Wissensaufzeichnung betrifft. Und ich habe es damals gewagt zu sagen, da gibt es doch Verbesserungspotenzial. Gut, es ist jetzt 20 Jahre her, also die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, was Wissensspeicherung und Artefakterstellung betrifft, gab es damals nicht. Aber ich habe es dann gewagt, quasi Verbesserungsvorschläge einzubringen, wie man das vielleicht besser machen könnte und effizienter machen könnte. Und es kam dann die Frage, was glauben Sie, wer Sie sind, dass Sie jetzt hier reinkommen und unsere Prozesse, die schon jahrzehntelang bestanden haben, dass Sie die umwerfen wollen. Hat natürlich auch jetzt, also ich habe auch in meinen Projekten, in denen ich bei der Sequis war, viele unterschiedliche Arten kennengelernt, wie Wissen dokumentiert wird. Und ich habe immer ein durchgängiges Muster gesehen, wenn es Probleme gab, dass das hauptsächlich auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen ist. Und das hat man mein Interesse geweckt und ich habe mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Was könnte man da grundsätzlich besser machen, um Wissenstransfer und Kommunikation im Unternehmen besser zu implementieren?
Dankeschön. Also dieses Beispiel mit diesem auf Papier geschrieben, also da geht es bei mir sofort in die Richtung, dass man denkt, na, wie schert man da Knowledge? Ja? Weil du kannst dann dauernd zu dir ins Büro reinsausen und sagen, lass mich da schon mal drauf schauen. Also das ist schon wirklich, wirklich skurril, kann man mal so sagen. Und das war auch vor 20 Jahren schon skurril, wenn sowas gewesen ist. Ich würde gerne einen anderen Pattern ins Rennen bringen, und zwar dieses Schlagwort Fail Fast. Ja, in der Theorie klingt das ja immer super und die Amis sind ja auch immer ganz stolz drauf, wenn sie sagen, ja, also da habe ich ein neues Business gemacht und dann hat es mir auf die Nasen gehauen und dann habe ich gleich das nächste gemacht. In der Theorie klingt das ja super, schnell scheitern und damit auch schnell lernen. In der Praxis sehe ich aber oft, wir nicken halt alle bei Fail Fast, ja, das ist gescheit, aber wenn dann wirklich was schief geht, dann gibt es eher betretene Schweigen. Oder noch viel schlimmer, es werden Schuldige gesucht. Also wie passt es, und du hast vorher Kultur ja auch angesprochen, wie passt dieses Ideal mit einer Kultur zusammen, die eigentlich Fail Never belohnt. Ja, wir sind in unseren Kulturkreisen eher so aufgestellt, glaube ich. Was braucht es aus deiner Wahrnehmung konkret in der Projektkommunikation, damit Fail Fast im Netz nur so eine hohle Phrase bleibt? Was würdest du ansetzen?
Ich ergänze die Erklärung Fail Fast immer gern mit Fail Hard. Weil wenn man mal richtig ordentlich auf die Nase gefallen ist, dann hat man auch einen größeren Anreiz, schnell zu einer Lösung dieses Problems zu kommen. Aber du hast schon recht, es ist im Grunde ein inhärenter Widerspruch. Du hast auf der einen Seite eine real existierende Unternehmenskultur, die gewachsen ist, familiär bedingt vielleicht und historisch bedingt natürlich, die auf Fehlervermeidung und Perfektion ausgelegt ist. Und das Erleben der Leute, die dort arbeiten, dass nicht offen über Fehler gesprochen wird, ist meiner Meinung nach die größte Hürde bei der Implementierung von FailFast. Weil diese Angst, die hemmt die Transparenz und das gemeinsame Lernen, was auf weite Sicht natürlich die Innovationsfähigkeit untergräbt. Das heißt, der Schlüssel zu dieser Überwindung dieser kulturellen Barriere, denke ich, liegt darin, dass man schaut, dass man eine positive Fehlerkultur auf Basis der psychologischen Sicherheit schafft. Was heißt das jetzt im Genauen? Es wird zum Beispiel losgehen, dass man Fehler und Schuld entkoppelt, dass der Fokus auf die Fehler gerichtet wird und auf die Ursache, dass auch diejenigen, die die Fehler einmelden, keine Angst vor Sanktionen oder Schuldzuweisungen haben müssen und dass der Fehler ausschließlich als Chance für Wachstum gesehen wird. Das heißt aber natürlich auch, dass das Unternehmen die Sanktionsfreiheit garantieren muss, weil nur so kann man erreichen, dass die Mitarbeiterinnen offen über Fehler sprechen. Das heißt aber auch, dass man die Erwartungen klar definieren muss. Also was erwarte ich von euch? Ich erwarte mir von euch, dass ihr rechtzeitig und schnell die Fehler meldet, damit wir uns gemeinsam an die Lösung machen können. Da ist in erster Linie natürlich die Führungsebene gefordert, als Vorbildfunktion, weil der Wandel muss von der Führungsebene ausgehen und auch konsequent vorgelebt werden. Das heißt, ich zum Beispiel, ich als Teamlead schaue, dass ich immer offen über meine eigenen Fehler spreche. Dass ich sage, okay, was ist bei mir schiefgelaufen, wie konnte ich das besser lösen und wie werde ich es in Zukunft besser machen. Das heißt, ich habe auch die Verantwortung als Führungskraft, dass ich den offenen Umgang mit Fehlern auch lobe. Dass ich die auch im Showfix oder im Mitarbeitergespräch und sage, hey, ich finde es voll cool, dass du diese Fehler gefunden hast. Wie gehen wir jetzt am besten damit um? Das heißt auch proaktives Nachfragen. Das heißt, dass der Vorgesetzte nicht nur fragt, okay, wer hat einen Fehler gefunden, sondern dass man auch wirklich eingeht und proaktiv nachfragt, was können wir machen, um sowas in Zukunft zu vermeiden. Das heißt, den Fehler besprechen ist der erste Schritt. Der Mehrwert liegt im Lernen und im Korrigieren. Eine Möglichkeit da wäre zum Beispiel das Blameless Postmortem Debriefing. Klingt zwar furchtbar, aber es sagt im Grunde aus, dass man, wenn was passiert ist, dass man nachher im Debriefing davon ausgeht, alle haben im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und dass man jetzt nicht, wie du richtig sagst, den Schuldigen sucht, sondern dass man den Fokus nur auf die Verbesserung des Prozesses legt.
Das finde ich gut. Ich gehe gern mit der Idee schwanger. So einen Fehler kann man ja machen, aber man sollte das zweite Mal vermeiden. Ja? Also nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen. Und damit hast du ja genau diesen positiven Umgang. Also wenn ich halt einen Fehler mache, dann zeige ich das auf, damit andere nicht da reinfallen und wir einfach als Organisation uns einfach da im Wesentlichen auch verbessern. Ich glaube, da liegt auch eine große Chance für die Unternehmen. Ich habe einmal beim Kunden eine recht interessante Konstellation gehabt. Die haben so einmal im Monat haben die so Fehlerpartys gemacht, ja, wo die gesagt haben, so jeder aus seinem Bereich kommt mit den ärgsten zwei, drei Fehlern und wir diskutieren die und bewerten die und dann gibt es halt den Worst Failure of the Month und ähnliches. Also das ist sogar richtig in die Richtung gelebt worden. Aber das Debriefing, das du ansprichst, war dann immer, wie können wir das vermeiden, wie können wir da irgendwie noch andere Dinge tun. Das war eigentlich ganz interessant. Martin, ich würde gerne aber jetzt trotzdem, du hast mich schon noch sehr angetriggert mit dieser Papiersammlung von vorher. Lass uns mal ein bisschen mehr über dieses Wissensmanagement sprechen. Ist ja auch, wenn wir jetzt Fehler identifiziert haben, geht es ja auch darum, dass wir das verankern. Ich persönlich, wenn ich sowas höre, denke dann sofort immer an Infrastruktur, an Confluence, interne Wikis, vielleicht sogar schon KI-Tools. Gleichzeitig brauchen wir aber und gibt es ja auch die Verpflichtung, diese Tools mit Inhalten zu füllen. Also von allein passiert das nicht. Und da habe ich in der Realität, insbesondere in stressigen Projekten, sehr oft gesehen, Dokumentation ist so quasi das Erste, was hinten runterfällt. Was wäre aus deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung der Rat, um nicht in den nächsten Wiki-Friedhof hineinzufallen oder den zu erschaffen? Wie schaffen wir es, Wissen während des Projekts strukturiert festzuhalten und nicht erst dann, wenn es quasi zu spät ist?
Das ist auch ein großer Trigger für mich, weil das ist eben die große Herausforderung im Wissensmanagement, nämlich dass man das implizierte Erfahrungswissen der Leute in explizites und strukturiertes Wissen überführt. Und zwar nicht, dass man sagt, okay, macht es halt irgendwann irgendwie als isolierte Zusatzaufgabe, sondern dass es wirklich ein integrierter, standardisierter Prozess im Daily Business stattfindet. Das heißt, man muss bei der kulturellen Verankerung ansetzen und sagen, okay, es ist nicht eine lästige Pflicht, wie du sagst, sondern es muss als Teil des Projekterfolgs betrachtet werden.
Quasi als Definition of Done zu den Aktivitäten, oder wie?
Genau, genau. Und zwar, dass man verbindliche Ziele setzt, dass man sagt, okay, wie wollen wir das Ganze aufnehmen? Wie wollen wir dieses implizite Wissen in strukturiertes Wissen überführen? Da hilft es, wenn man natürlich Wissensmanagement-Rollen definiert. Das heißt, es gibt zu jedem Teilbereich gibt es einen sogenannten Knowledge Owner. Der oder die ist im Projekt, übernimmt die Verantwortung für die Struktur, Qualität und Vollständigkeit der Dokumentation. Also wenn ich jetzt einen speziellen Bereich habe, der sich mit einem speziellen Tool beschäftigen, dann habe ich hier einen Knowledge Owner und der muss darauf schauen, dass in seinem Bereich die Dokumentation und fehlerfrei gehalten wird. Das heißt natürlich auch, dass man da Zeit und Ressourcen einplanen muss. Also, dass man beim Budgetieren schon sagt, okay, wir reservieren uns feste Zeitblöcke für die Dokumentation und Wissenserstellung. Das könnten so 1 bis 2 Stunden pro Woche sein oder am Ende jeder Sprint-Retrospektive. Und diese Zeit ist unantastbar. Die muss einfach da sein. Und wie du schon gesagt hast, wie schafft man es, das jetzt direkt aus dem Arbeitsprozess zu machen? Lessons learned, du hast es schon angesprochen, sollten nicht nur als Pflichtritual irgendwann passieren, also nicht nur am Projektende, sondern auch regelmäßig. Ich war beim Kunden, wo wir alle 2 Wochen eine Sprint-Reto hatten, wo genau besprochen wurde, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was haben wir übersehen, wie können wir es besser machen. Und das Ganze wurde dann auch dokumentiert und zwar nicht als eine seitenlange Auflistung von wer, was, wie, wo, was, sondern Mikroartikel. Das heißt, kurze, prägnante Anleitungen, so 5 Minuten Lesestücke, für spezifische und wiederkehrende Probleme oder Prozesse, weil die kann man einerseits schneller erstellen und auch einfacher konsumieren. Ein Beispiel für wäre auch, dass man Vorlagen machen könnte für die gängigsten Dokumente, um den Aufwand der Erstellung zu minimieren.
So quasi Templates und sowas meinst du, oder?
Genau, genau. Also für Lessons Learned einfach eine Vorlage, Problembeschreibung, Ursache, Lösung, Erkenntnis, Empfehlung für die Zukunft. Oder eine Benutzeranleitung, dass man sich überlegt, okay, wer ist die Zielgruppe? Ich mache eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots. Eben zum Beispiel dieses Tool, das ich vorher angemerkt habe. Der Knowledge Owner sagt, okay, ich mache jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots oder ich mache ein Video dazu und speichere das ab. Und dann ist für alle und nämlich auch für neue Mitarbeiter sehr hilfreich, dass der dann einfach hingeht, sich das anschaut und innerhalb kürzester Zeit den Prozess kennt, anstatt irgendwie einem Kollegen oder einer Kollegin hinterher zu laufen und sagen, kannst du mir das bitte mal zeigen, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Okay, also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten jetzt mit diesen Ideen das so etabliert, dass wir wissen, wie eben Wissen selbst im Stress oder mit Druck erstellt wird. Jetzt komme ich dann sehr oft zum nächsten Problem, das ich gerne so als das interne Google-Problem bezeichne. Das Wiki ist voll, voller Informationen. Ich suche einen Begriff und finde 5 Seiten dazu. Und 3 sind von, keine Ahnung, von 2022, eine ist vielleicht halb fertig und noch gar nicht wirklich da und das nächste schaut dann vielleicht auch sehr offiziell aus, aber ist vielleicht auch veraltet. Wie trennen wir da aus deiner Wahrnehmung die Spreu vom Weizen? Wie stellen wir sicher im Projekt, dass die Informationen, auf die wir zugreifen, nämlich auf der einen Seite, ich sage mal, aktuell und auf der anderen Seite noch treffsicher und relevant sind? Hast du einen Tipp für uns, wie du die Wartung von diesen Wissensthemen am besten organisierst?
Das ist die kritische Folgefrage zum Thema von vorhin. Wie kann man es machen? Weil die Qualitätssicherung ist natürlich das Um und Auf. Wenn wir nicht zwischen Streu und Weizen trennen, wird unsere Wissensbasis, wie du schon früher gesagt hast, schnell zu einem Datenfriedhof, der weder aktuell noch relevant ist. Grundsätzlich ist die Frage, was ist Aktualität und was ist das Problem mit der Aktualität? Die Aktualität von Informationen ist primär eine Frage von Verantwortlichkeit und standardisierten Überprüfungsprozessen. Also wer kümmert sich drum, wann kümmert er sich drum und wie kümmert er sich drum? Ich habe im letzten Teil schon gesagt, es gibt einen Knowledge Manager oder Content Owner, das ist der Wissensverantwortliche. Für die inhaltliche Richtigkeit und die Aktualisierung ist der oder die verantwortlich. Wenn man das mal festgelegt hat, wäre ein Ablaufdatum hilfreich. Dass man dazu schreibt, ein Review Date, das ist zwingend ein Verfalls- oder Überprüfungsdatum als Metadatum. Das heißt, je nach Inhaltstyp kann das unterschiedlich sein. Man kann sagen, okay, ich habe eine technische Anleitung, die muss alle 6 Monate gecheckt werden. Ich muss eine Prozessdokumentation einmal pro Jahr prüfen oder strategische Papiere von mir aus alle 2 Jahre. Und aber auch dazu schreiben, zuletzt geprüft am oder zuletzt aktualisiert am. Weil so vermeidet man, dass man irgendwann mal über ein Dokument stolpert und man weiß nicht einmal, ist es überhaupt noch so, wie es jetzt ist oder hat es inzwischen schon Changes gegeben? Das heißt, wenn man da vermerkt, zuletzt überprüft am, wissen die Nutzer sofort, wie verlässlich diese Information ist.
Entschuldige, wenn ich da einhake, aber dieses Datum zuletzt aktualisiert am, das sehe ich ja eh eigentlich in den meisten Wiki-Systemen selber drinnen, dass es wann ist das zuletzt aktualisiert worden. Aber du meinst jetzt doch mehr als eine Art fast auditierbaren oder fast ein Audit von den Informationen, um sicherzustellen, dass das, was da drinnen ist, auch wirklich noch passt, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Richtig, weil ich gehe zwar rein aufs Conference-Dokument und ich sehe zuletzt geändert am, keine Ahnung, vorgestern, aber das kann irgendwas heißen. Da kann ich aus Versehen nur reingeklickt haben, dann draufgekommen sein, oh hoppla, das ist so uralt, das brauche ich gar nicht mehr. Ist wieder rausgegangen, hat aber Speichern geklickt. Dann habe ich hier aktuelle Version von gestern. Der dokumentierte Prozess ist aber schon 2 Jahre alt und eigentlich gar nicht einbar. Also mir ist es zumindest passiert, dass ich in alte Dokumente was reingeschrieben habe und erst nachher gemerkt habe, hoppla, ich bin ja da ganz falsch. Okay. Und dann, wenn man nur auf dieses Datum schauen würde, wann die letzte Version gespeichert wurde, das ist nicht verlässlich, dass es tatsächlich sich um die neueste Information handelt.
Impliziert aber auch, dass wir Dinge auch, und das, jetzt sage ich das absolute IT-Unwort, dass wir Dinge auch löschen. Ja, weil wenn es einfach keine Relevanz mehr hat, dann muss man sich auch davon trennen. Weil nur dann zu sagen, ich habe da 95 Versionen von irgendwas, was eigentlich keine Relevanz mehr hat, macht er das Wiki auch nur voll und ich muss es dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise doch wieder aktualisieren, hätte ich jetzt so verstanden.
Ja, jein, weil ich habe es auch oft gesehen, dass man die Nachvollziehbarkeit braucht. Wir sind am jetzigen Stand, wie ist es eigentlich gewachsen oder wann wurde dieses Feature angefordert, eben auch um herauszufinden, warum wurde ein Feature nicht weiterverfolgt. Also wäre es gut, wenn man ein Archiv anlegen würde, wo man diese alten Prozesse rein verschiebt, wenn sie wirklich nicht mehr, gar nicht mehr gebraucht werden, dass man sie nicht löscht, aber irgendwo aufbewahrt, wo man nicht versehentlich drüber stolpert, sondern eher dort.
Du bist doch mehr der Jäger und Sammler, also du trennst dich nicht gern von den Themen, höre ich daraus.
Nein, natürlich nicht, weil ich dann auch gefragt wurde, wir hatten das damals entschieden und wenn ich sage, ich weiß es nicht mehr, ich habe alles gelöscht, ist doof. Also ein Archiv, wo ich reinschauen kann und sagen kann, ja, der Prozess ist so und so gewachsen, weil wir haben damals vor 1,5 Jahren gesagt, so und so wollen wir das machen. Und hoppla, da ist uns ein Rest übergeblieben, der jetzt nicht mehr passt, den müssen wir auch noch weglöschen.
Also ich glaube gerade diese insbesondere zum Beispiel Architekturentscheidungen und ähnliche Dinge, das ist etwas, das muss man aus meiner Sicht so oder so konservieren, damit es explizit auch festgehalten wird und nicht einfach implizit durch eine neue Version einfach ersetzt wird. Also ich mache das gerne in meinen Projekten, ich mache da sogar auch gerne Jira-Tickets, die Decision heißen, wo ich dann solche Entscheidungen hineinschreibe, weil es einfach damit nachvollziehbar bleibt, was eigentlich die Constraints für das Projekt sind oder warum man sich jetzt halt vielleicht gegen Oracle und für Progress oder für SQL Server oder was auch immer entschieden hat. Also das macht dann einfach irgendwie auch Sinn. Na, sehr fein.
Ich möchte noch was dazu sagen, und zwar, ich habe jetzt gesagt, okay, es sollte ungefähr alle 6 Monate, alle 2 Jahre geprüft werden, aber die Aktualisierung sollte nicht nur durch das Kalenderdatum passieren, sondern auch durch Prozessveränderungen ausgelöst werden. Also wenn ich jetzt einen Major Change habe, dass ich weiß, es gibt hier eine große Änderung, eine umfassende Änderung eines Systems oder Prozesses, dann muss die Aktualisierung der zugehörigen Dokumentation natürlich Teil des Change Managers Prozesses sein. Also zum Beispiel ein Pflichttask in Jira. Die Relevanz zeigt sich natürlich auch in der Qualität des Inhalts und in der Nutzung durch die Anwender, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwas reinschreibe, mit dem keiner was anfangen kann. Es wäre gut, wenn man hier zum Beispiel einen Bewertungsmechanismus noch einbaut. Also einfache Bewertungs- und Feedback-Optionen auf jeden Artikel, zum Beispiel ein Rating, 1 bis 5 Sterne, wie gut ist dieser Artikel? Oder war diese Information hilfreich? Ja, nein, wir kennen es alle, wenn wir irgendwo auf einer Microsoft-Seite oder irgendwo eine Hilfe suchen oder irgendeine FAQs durchsuchen, war diese Information für Sie hilfreich? Ja, nein. Oder Kommentarfunktion, weil die Nutzer so die Möglichkeit haben, direkt auf Fehler oder fehlende Informationen hinzuweisen. Auswerten könnte man das dann zum Beispiel mit Nutzungsstatistiken, dass man die Zugriffszahlen, Suchanfragen auswertet und auch einen guten Fokus hat auf das Was und Warum, also dass man sich auf Entscheidungsdokumentation konzentriert. Es reicht nicht, was getan wurde. Es ist auch kritisch, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde, weil dieses Kontextwissen ist langlebig und hochrelevant.
Ich sehe das ja auch oft, wenn wir in Projekten drinnen sind und der Kunde konfrontiert uns mit irgendwelchen Legacy-Applikationen, wenn wir dann ins Detail gehen und dann ebenso Fragen stellen, warum haben wir, keine Ahnung, einen Cluster aufgebaut, warum haben wir das in die Cloud geschoben und. Das ist halt einfach passiert, aber man hat es nie begründet und deshalb weiß man gar nicht, ob man, wenn man jetzt an dieser Architektur was schraubt, man vielleicht gegen irgendwelche Constraints geht, die eigentlich schon mal gut durchdacht sind. Also das fehlt dann einfach da. Ja, bin da voll deiner Meinung. Und die Änderung in den Dokumenten und die Aktualisierung muss natürlich zyklisch passieren, aber ich denke, diese Auditierung und das Nachschauen durch die jeweiligen Owner und Prüfung, das halte ich auch für auf jeden Fall wertvoll, zumindest bei großen Milestones, dass man da nochmal sagt, okay, und jetzt gehen wir mit diesem großen Thema live und die haben jetzt das entsprechend abgesichert, dass auch das Wissensmanagement dazu auch passt. Eine spannende Reise. Martin, kommen wir aber langsam zum Ende. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nur einen einzigen Gedanken oder Rat aus unserem heutigen Gespräch über diese Projektkommunikation und dieses Knowledge Management, wenn die nur einen einzigen mitnehmen sollten, welcher wäre das?
Also wir haben jetzt über Infrastruktur, über Prozesse gesprochen. Was oft unterschätzt wird, ist der menschliche Faktor und natürlich die spezifische Natur von Projekten, Wissensmanagement. Also was ich mir denke, was der wichtigste Punkt wäre, man sollte auf den Fokus auf den impliziten Wissenstransfer nicht verlieren, dass man Wissensbanden zum Beispiel macht, dass man sich austauscht mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man natürlich auch vielleicht einer Wissensbande einen erfahrenen Paten zuweist, der darauf schaut, dass das mündliche Weitergeben von Erfahrungswissen und Informationen institutionalisiert wird, weil das reduziert den Druck auf die schriftliche Dokumentation, weil das praktische Wissen auch direkt übertragen wird. Und das Wichtigste ist, denke ich, man soll Wissensmanagement als Risikominderung sehen. Weil Wissen ist die Versicherung gegen Fehler und Verzögerungen, gerade in stressigen Projekten, weil es wird oft als Nice-to-have oder als Overhead betrachtet. Aber drehen wir einfach das Narrativ um. Wissen ist wichtig, Wissen ist Redundanz, Wissen ist Entscheidungsqualität. Es gibt was ganz Lustiges, das ist vielleicht ein bisschen morbid, das ist die Busfaktormessung. Das heißt, man misst den Busfaktor, das heißt, wie viele Mitarbeiterinnen müssten vom Bus überfahren werden, damit das Projekt scheitert. Und je niedriger diese Zahl ist, desto höher ist das Projektrisiko. Das heißt, gutes Knowledge Management erhöht den Busfaktor, indem es Wissen teilt. Das heißt, auch wenn 100 Leute überfahren werden, das Projekt kann trotzdem weitergehen.
Okay, ob das dann immer noch weiterging, aber du hast recht, das ist definitiv eine morbide KPI, aber ich bin ja auf der anderen Seite ein Halloween-Fan und auf der anderen Seite ein KPI-Fan. Also für mich, das gefällt mir auf jeden Fall recht gut. Ja, dann damit sind wir aus meiner Wahrnehmung schon wieder am Ende angelangt. Lieber Martin, dir vielen Dank für diesen super netten und aufschlussreichen Austausch und alles Gute. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und an euch alle da draußen, die unseren Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, das Podcast, das Lohn, ich sage das ja auch jetzt mal, ist euer Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, helft uns am allermeisten mit einer, keine Ahnung, 4-5 Sterne Bewertung beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Das hilft einfach uns enorm, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr auf der anderen Seite Themenwünsche habt oder ein direktes Feedback an uns schicken wollt, meldet euch bitte alle gerne. Die Details dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Weixi.
Der IT Ping Pong ist eine Produktion der Seglers Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Weichselberger und Martin Brandhuber.